Ach so, Prost, Roberto, Prost, Mensch.
Prost, Tom, gratuliere dir. Haben wir gut geschafft. Haben wir gut über die Runden gebracht.
Jo, einjähriges, ne?
Mensch.
Ach so, wir sollten vielleicht mal erklären, was für ein einjähriges.
Ach so,
Ja. Wir haben heute am 22.03. haben wir einjähriges Lockdown-Jubiläum.
Mensch, ist das schon ein Jahr her? Hm?
Ja, ja gut, zwischendurch waren wir ja alle frei und glücklich im Sommer. Aber man muss ja eine Grenze ziehen. Und der 22.03. war der historisch große Tag, an dem es mit diesem ganzen Drama losging.
Das stimmt.
Und wir wollen jetzt
Dir ja eigentlich zum Jubiläum wollte ich dir ja eigentlich eine Rolle Klopapier schicken als Geschenk, so als sinnbildliches Geschenk.
Das wäre auch Quatsch gewesen. Ich habe noch rund 200 Packungen im Keller.
Die Rollen, die mir gefehlt haben.
Ja, genau. Also wirklich mit Duft, ohne Duft, Kamille und mit Erhaben und.
Das war doch schön, wie dieser Lockdown losging mit diesen Klopapierjagden und wie harmlos das da noch war. Wir haben uns über Klopapierhorte aufgeregt. Das hat sich schon sehr gewandelt im Laufe des Jahres.
Ja. Also das ist wirklich faszinierend und damit verlassen wir eigentlich auch schon fast die mehr oder weniger humoristische Betrachtung des Ganzen. Es fing wirklich ja verhältnismäßig harmlos an. Ich weiß noch, dass ich damals zu jemandem gesagt habe, bei dem ich zweimal in der Woche an seinem Imbiss einkaufen gehe, in 3, spätestens 4 Wochen ist der Drops gelutscht. Das war tatsächlich so um den 22. Februar rum. Und falscher hätte ich kaum liegen können. Nichtsdestotrotz war es ja damals, ich habe das häufiger schon mal gehört und ich kann das nachvollziehen in letzter Zeit oder habe immer mal wieder gehört, dass manche Leute auch gesagt haben, da Gott, zu Anfang war es ja irgendwie ganz spaßig wäre jetzt übertrieben, aber so, ja, mal was völlig anderes und was passiert denn jetzt? Und so eine gewisse Neugierde spielte einfach mit rein. So, was ist denn das jetzt und wie geht denn das weiter und so.
Ich habe mir in der Zeit ein neues Fahrrad gekauft und es war am Anfang ganz, ganz schön, dass Frankfurts Straßen so leer waren. Man konnte wunderbar Fahrrad fahren. Auch ohne die Gefahr, ständig überfahren zu werden. Das ist jetzt schon wieder ganz anders. Und ich erinnere mich, dass ich mal durch einen Stadtteil gefahren bin. Dann habe ich zwei Leute sich unterhalten gehört. Die haben gesagt, ja, eigentlich ist es schon ganz schön jetzt gewesen, dass so zu ist. Das sollte man eigentlich jedes Jahr mal so ein paar Wochen haben. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn man das so ritualisieren würde und würde machen, 2 Wochen im Jahr macht man dann quasi Ferien vom Stress und von der Schnelllebigkeit. Ja, die Idee an sich ist nicht schlecht.
Ja, allerdings in dem Zusammenhang, das ist ganz witzig, ich habe vor kurzem, das war glaube ich Phoenix persönlich, da war die Thea Dorn zu Besuch, die Schriftstellerin, Autorin und sehr interessante Frau übrigens und kann ich nur jedem empfehlen, auch diese Sendung anzuschauen. Und weil du gerade sagst von wegen, ja, das sollte man regelmäßig mal machen, alles runterfahren und ein bisschen zur Ruhe kommen und so, was ja damals irgendwie noch, auch auf die mehr oder weniger entspannte Lage hinwies. In dieser Sendung mit Thea Dorn ging es dann darum, irgendwie, ja, wir und China hat das alles besser gemacht und hin und her. Und der Moderator hat dann irgendwann vorgeschlagen, naja, und wenn man das jetzt mal ein halbes Jahr macht, so ein halbes Jahr, Totalitarismus. Und Thea Dorn, also da habe ich mich ja fast in sie verliebt. Also die hatte ein Mimen-Spiel. Sie wusste überhaupt nicht, wie sie ihre Verwirrung irgendwie Ausdruck verleihen soll und sagte nur, das kann doch nicht ernst sein. Wollen Sie jetzt mal eben ein halbes Jahr Totalitarismus einführen? Das ist jetzt natürlich eine sehr kurze Strecke von mal zwischendurch runterfahren bis zu der Äußerung, ein halbes Jahr mal Totalitarismus irgendwie durchzuziehen. Aber das macht natürlich schon deutlich, was für eine, im Prinzip, was für eine wirklich extreme Entwicklung hinter uns liegt.
Das ist tatsächlich frührömische Dekadenz, denn in der Frühzeit der Römischen Republik war das ja eine Institution. Man konnte ja in schweren Zeiten für ein Jahr einen Diktator wählen. Oder ich glaube sogar für ein halbes Jahr, ich weiß jetzt gar nicht. Das war so vorgesehen in der damaligen Konstitution. Das beschwört man jetzt wieder herauf. Da waren wir schon mal weiter. Wir waren ja auch schon mal in der spätrömischen Dekadenz, wenn du dich erinnerst.
Ja, das war Westerwelle, glaube ich.
Genau, anderer Zusammenhang. Aber ja, wir scheinen jetzt frührömische Dekadenz zu kennen. Aber apropos verliebt, weil du sagst, du hast dich verliebt, das habe ich auch, dieses Gefühl hatte ich letzte Woche. Da habe ich mich ein bisschen in Helmut Schleich verliebt, wenn du den Kabarettisten kennst. Und den Bayerischen.
Ja.
Ja. Und nebenbei noch in Monika Gruber, die ein ausgezeichnetes Interview den Merkur gaben, indem sie sich äußerst kritisch und auch sehr mutig gegen die Corona-Politik gestellt haben. Zeitgeistnutten nannte sie, also Monika Gruber, teilweise ihre Kollegen, ihre kabarettistischen Kollegen auch, die einfach sich nicht mehr trauen, Kritik zu üben. Schleich erzählt in dem Interview, wie es schwierig wird, mittlerweile bestimmte Dinge kabarettistisch umzusetzen. Monika Gruber sagt, sie kann bei der Anstalt nicht mehr teilnehmen, weil man innerhalb der Anstalt sagt, was die Gruber da bringt, das könnte sie auch bei der Pegida bringen.
Ja, das hat mich auch schockiert, als ich das gelesen habe.
Ja, aber es hat mich nicht gewundert, das möchte ich auch sagen.
Und ja gut, also die Anstalt, na, vielleicht kommen wir auf Kabarett gleich nochmal kurz zu sprechen.
Ja, wir können, das ist ja auch gar nicht so sehr unser Thema, aber ich würde sagen, da habe ich mich ein bisschen verliebt und jetzt muss ich dir, das sage ich dir aber nur unter vier Augen, alle anderen hören mal kurz weg. Ja. Als ich dieses Interview gelesen habe, habe ich Tränen in den Augen gehabt. Das hat mich so gerührt, dass man doch noch intellektuelle Größe hier in Deutschland kennt. Von Kabarettisten, von Denkern, von Menschen, die sich kritisch mit Politik und Zeitgeist auseinandersetzen. Das hätte ich tatsächlich, so traurig ist die Situation, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das hat mich gerührt. Sonst weine ich ja nie und ich habe ja auch gar nicht geweint. Ich weine ja auch gar nicht. War ja gar kein Weinen. Du weißt doch, ich weine nie.
Naja, ein paar Tränen der Rührung.
Ich war auch müde, vielleicht liegt's auch daran.
Ja, Sauerstoffmangel kam dann wahrscheinlich auch
natürlich
noch hinzu.
Natürlich, also, die Maske hatte ich allerdings nicht auf in dem Moment.
Ja, aber mal ganz im Ernst, also es ist natürlich auch schon ein mehr oder weniger tragisches Zeichen, dass du bei diesem Interview tatsächlich diese Gefühlsregung überhaupt hattest oder haben musstest, so muss man das ja eigentlich sagen. Also dieses Interview ist tatsächlich großartig und ich muss auch sagen, ich hab von der Gruber irgendwie, ich habe die nicht so mitgekriegt irgendwie, die war nicht so, gehörte nicht so zu meinen Favorites.
Und die verstehst du ja auch gar nicht so gut.
Ich meine, ja doch, das schaffe ich schon.
Die spricht ja wie ich und wenn ich sie höre, das ist schon, macht schon was mit mir, das ist schon so ein bisschen Heimat.
Naja, wie auch immer, jedenfalls, ich habe ja sowieso so mein Problem mit Kabarettisten so in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, hatte ja auch irgendwie einen Videobeitrag dazu gemacht, ich glaube, der hieß so in etwa, nicht böse sein, aber im Moment macht ihr einen Scheißjob, das war natürlich auch relativ pauschal und erfreulicherweise ist es auch tatsächlich so, dass es ja jetzt neben Schleich und Gruber dann eben auch noch andere Kandidaten gibt, ich habe jetzt auch Phoenix persönlich, also durchaus ein Format, das nicht durch herausragende Moderatoren besticht, aber durchaus interessante Gäste. Und da war Matthias Richtling zu Besuch und der Moderator hat wirklich alles versucht, um mehr oder weniger das übliche Corona-Narrativ durchzuziehen und Richtling dann auch aus der Bahn zu werfen oder argumentativ irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen, dumm aussehen zu lassen, aber schon deutlich zu machen, hier, pass mal auf, also du siehst es falsch, Richtling, und ich habe hier die Peilung. Und die Art und Weise, wie Richtling da argumentiert hat, auf eine schon fast charmante Art und Weise, ohne allerdings dabei herablassend zu sein und stattdessen das Ganze umgekehrt hat und letztlich die Argumentation des Moderatoren komplett auseinandergenommen hat. Also das war ein Spaß, das war eine richtige Freude und da ging es mir tendenziell ein bisschen ähnlich wie dir mit der Träne im Knopfloch sozusagen.
Ja, ja.
Da dachte ich auch, okay, also mein Rundumschlag, den ich da vor einigen Monaten gemacht habe, der war jetzt auch nicht ganz fair und ich habe auch Kontakt mit einigen Kabarettisten, mit denen ich dann auch nochmal sprechen möchte und wahrscheinlich auch sprechen kann. Das entwickelt sich ganz gut mit der Planung und dementsprechend, ja, also es gibt sie, diese kritischen Geister, und es gibt sie erfreulicherweise auch und gerade beim Kabarett, denn Kabarett und Satire, Das habe ich damals gesagt und das wiederhole ich gern jetzt nochmal. Und in dem Interview mit Christoph Sieber habe ich es auch gesagt, das ich ja schon geführt habe. Kabarett hat für mich die Aufgabe, den Mächtigen auf die Finger zu schauen und die Mächtigen zu überprüfen, zu kritisieren und Mängel und falsches politisches Verhalten offenzulegen, anstatt sich jetzt auf Jana aus Kassel zu werfen oder auf Attila Hildmann oder so. Das ist für mich unter dem Niveau, was Kabarett normalerweise machen sollte.
Ich möchte dir an der Stelle ja nochmal ausdrücklich gratulieren, dass du dieses Interview geführt hast und dass du es so geführt hast, wie du es geführt hast.
Mit
dem Herrn Sieber. Ich hätte mich da früher ausgeklinkt. Nicht respektlos, aber respektvoll, weil das tatsächlich die Plattitüden sind, die ich den ganzen Tag, ein Jahr lang, ich gratuliere dir übrigens nochmal zum Lockdown, den wir jetzt ein Jahr haben. Kennen wir jetzt seit einem Jahr und da muss ich sagen, da habe ich keinen Nerv mehr für. Tatsächlich bin ich da nicht mehr so gelassen. Naja, wahrscheinlich im Vergleich zu anderen bin ich noch gelassener. Aber trotz allem für meine Verhältnisse bin ich nicht mehr so gelassen. Ich muss auch sagen, als ich dieses Interview las, wie gesagt, das habe ich abends gelesen, das war eine ganz komische Situation, weil einerseits hat es mich sehr gerührt und andererseits, ich war eigentlich sehr müde. Und nach diesem Interview war ich hellwach und hatte Schwierigkeiten.
Moment, du bist jetzt wieder bei Gruber, ne? Wir sind jetzt weg.
Ja, bei Gruber und genau. Da war ich so... Das hat mich aufgerührt am Abend noch. Also ich habe richtig gemerkt, wie da der Blutdruck hochgeht und wie ich gerührt war. Also richtig Gänsehaut und so. Das hatte ich dann kurz danach nochmal im kleineren Stil, als ich gelesen hat, was Franz Xaver Grötz zu der ganzen Situation gesagt hat. Ich weiß nicht, ist dir das ein Begriff? Darf ich das kurz mal vorlesen?
Ja, lies das gerne vor. Also ich kenne es, ich weiß nicht, ob ich es ganz kenne, aber zumindest in Auszügen. Das hat mich auch sehr beeindruckt, also gerne, lies mal.
Also sehr eloquent auch. Das Virus ist ein probates Mittel, um von oben noch mehr nach unten zu treten. Angst haben, zu Hause bleiben, eingesperrt sein, arbeitslos sein, perspektivlos sein, mit niemandem reden, jedem misstrauen, isoliert sein, uninformiert sein. Das ist doch die ideale Steilvorlage zur Zerstörung der Demokratie. Jeder, der sich dagegen wehrt, hat meine Sympathie. Da die Corona-Hysterie, in die wir getrieben werden von der Politik, den Medien und den Fachleuten, aus uns ängstliche, zitternde Wichtelchen machen will, finde ich jeden Wutbürger gut, egal von welcher Seite und Farbe, solange er nicht Heidler gerät. So. Ich bin in großer Sorge, dass man unter dem Deckmantel des Schutzes der Bevölkerung diese irreparabel schädigt. Und mit der Bevölkerung auch die Demokratie. Es ist ein Herrschaftsmechanismus entstanden, der uns bis in die Sprache hinein wie einen Haufen unbotmäßiger Kinder behandelt. Wie kriegt man das wieder raus, wenn Corona überwunden ist? Und was zieht man dann aus dem Zylinder? Dass der Tod aus den westlich reichen Gesellschaften verdrängt wird, ja unsichtbar geworden ist, macht uns zu unglücklichen Zombies, die Gott, die Erde und das ewige Werden und Vergehen missachten. 100-Jährige werden geimpft und damit sie nicht krank werden und vielleicht sterben, wird das Recht der Jugend auf Lernen, Bildung, Sport, Freizeit, Spaß, Vergnügen, Entwicklung und Gesundheit bedenkenlos gekippt. Da sage ich nur Punkt, ehrfurchtsvoll, ganz ehrfurchtsvoll, weil das wirklich, man muss heute schon sagen, wenn das jemand sagt, beweist der Mut, weil das kann nach hinten losgehen, das geht im Regelfall auch nach hinten los. Es ist schön, dass es solche Leute noch gibt.
Ja, und er hat es, das ist auch die Stelle gewesen, die ich auch kannte. Ich weiß nicht, ob der Text noch weiterging. Also er hat es letztlich mit diesen Worten, das eigentlich das komplette gesellschaftliche, politische Drama auf den Punkt gebracht. Mhm. Und die Tatsache, dass er auch noch Ärger befürchten muss, ich weiß jetzt nicht, ob er dann noch welchen kriegt oder nicht, aber es haben ja andere Leute in der Vergangenheit schon für weniger eindeutigere Aussagen Ärger bekommen. Auch das spricht natürlich eine klare Sprache, in was für einer Situation wir uns befinden. Und ich meine, es gibt ja immer so diese Begriffe, die dann so negativ besetzt sind, wie Gesundheitsdiktatur, die dann halt man kann doch nicht von einer Diktatur sprechen und so weiter irgendwie. Also so bestimmte Begriffe darf man ja gar nicht in den Mund nehmen oder auch nur denken. Oder Querdenker. Also ich meine, das ist ja schon grotesk. Ich glaube, Karl Valentin wurde, glaube ich, als Querdenker bezeichnet.
Und das sagt ja auch Schleich in dem Interview vor allem. Und das war eine Auszeichnung, ja. Also es war jemand, der querdenkt, der mal gegen den Strich bürstet, ja, der die normalen Denkprozesse verlässt und es von der anderen Seite sieht, so ein bisschen Gaga und Gagaismus.
Ja, das finde ich wirklich faszinierend. Das finde ich wirklich faszinierend, dass ein Begriff, der bis 2000, einschließlich 2019, Anfang 2020, durchaus noch positiv besetzt war im Sinne von, ja, da macht sich jemand Gedanken, da denkt jemand auch mal um die Ecke, beziehungsweise weicht von den üblichen abgetretenen Pfaden ab. Daraus ist ja eine einzige Diffamierung geworden.
Das stimmt. Ich habe mir auch vorgenommen, das mache ich jetzt. Ich wollte dir eigentlich auch noch gratulieren dazu, dass du in diesem Jahr ja relativ gelassen geblieben bist, nie in die Panikmaschinerie mit eingestiegen bist, die Hysterie relativ von dir hast abprallen lassen.
Das täuscht.
ich glaube nicht. Dass du im gewissen Sinne, und das möchte ich ganz offen sagen, ich gratuliere dir dazu, dass du deine Querdenkerschaft dir bewahrt hast. Denn das ist in diesen Tagen wahrlich nicht einfach. Jetzt gratuliere ich dir, weil ich auch letztlich mir damit gratulieren will. Bei mir ist es nicht so viel anders.
Ja, das wollte ich jetzt machen, aber mach's
selbst. Aber bitte, okay, bitte, also, mach das.
Tatsächlich. Also ich nehme das gerne an und sag wirklich aufrichtig Danke und kann es genauso zurückgeben. Wir haben ja im letzten Jahr auch eigentlich noch mehr miteinander zu tun gehabt als ohnehin schon. Da wir ja nun gemeinsame Blog- und Podcast-Betreiber sind, haben wir logischerweise irgendwie immer miteinander zu tun. Aber in diesem letzten Corona-Jahr war das natürlich noch mal viel, viel mehr, viel intensiver und leider muss man sagen auch viel monothematischer. Obwohl wir, glaube ich, obwohl wir hin und wieder durchaus dann auch versucht haben, andere Aspekte zumindest mit reinzubringen oder teilweise in den Zusammenhang zu bringen. Aber alles in allem muss ich auch sagen, es ist relativ schwer, sich ja innerhalb einer Minderheit, die wir ja letztlich sind, zu bewegen. Und auch wenn du mir jetzt gratuliert hast und der Meinung warst und bist, dass ich das irgendwie alles mehr oder weniger paniklos überstanden habe, das glaube ich auch schon, ja. Aber weißt ja selbst, wie das ist, man hat mal bessere, mal schlechtere Tage irgendwie. Und wenn dann die Nachbarin zum Beispiel dich zweimal mit der Frage konfrontiert, ob du denn ein Corona-Leugner bist oder ob du denn tatsächlich nicht daran glaubst, dass es dieses Virus gibt irgendwie, dann... Also da habe ich schon sehr schlucken müssen und ich muss gestehen, das Verhältnis zu dieser Nachbarin ist extrem abgekühlt. Ich weiß nicht, ich könnte das wahrscheinlich wie auch wieder kitten und weiß aber im Moment auch gar nicht, ob ich das will. Irgendwie habe ich dann andere Dinge, die mir dann wichtiger sind und diese Nachbarin.
Schenke doch zu Ostern eine schöne Maske.
Ja, vielleicht dann doch ein Blumenstrauß oder ein Ei mit Maske drauf oder so, ich weiß es nicht. Aber also es gab jedenfalls schon eine Menge Situationen und von den persönlichen abgesehen, jetzt mit den zwischenmenschlichen Begegnungen, natürlich auch in den sozialen Medien, da ist es ja auch so, dass man kann ja schon fast sagen, glücklicherweise Facebook die Blasen so gestaltet, dass der Großteil der Leute, mit denen man kontaktet ist, mehr oder weniger ähnlich tickt. Aber das wurde immer schwieriger, dann eben auch mit den teilweise heftigen Angriffen umzugehen, wenn man sich halt als, ich will das jetzt gar nicht heroisieren, aber wenn man sich als jemand geäußert hat, der halt nicht so mit allem einfach einverstanden ist, weil dieses Motto ja im Prinzip lautet, wenn einer irgendwie in Gefahr ist, dann sind alle in Gefahr und deswegen muss jeder Einzelne dafür sorgen, dass niemand in Gefahr ist. Was ja sowieso ein komplett absurder Ansatz ist. Ja. Aber das ist ja das Prinzip, nach dem wir leben und das finde ich, es wird zunehmend schwerer und ich merke auch, dass mein Nervenkostüm, das ist wie gesagt eine Frage auch der Tagesform, aber dass mein Nervenkostüm teilweise ziemlich dünn ist oder dass ich auch dünnhäutig reagiere, dann teilweise auf den sozialen Medien dann auch denke so, wieso hast du das denn jetzt gepostet oder kommentiert, dass eigentlich hättest du das gar nicht machen sollen und vielleicht heute gleich die Finger vom Facebook, Twitter oder was auch immer lassen. Also das Ganze ist schon ziemlich, ziemlich
ich kenn das
anstrengend.
Natürlich ist es tagesformabhängig. Das war Bloggerei übrigens immer mehr oder weniger. Man verträgt mal besser, mal schlechter. Aber dass ich da oder dass wir da gewissermaßen schon ein bisschen stolz sein können, jetzt ein Jahr lang so durchgehalten zu haben. Das habe ich eigentlich vom besten Menschen in meinem Leben sozusagen bekommen. Sie ist nämlich genauso tickend und auch sehr kritisch, auch in ihrem Job. Und sie sagt, das macht's mit den Kolleginnen gar nicht so einfach, weil die teilweise aufgeschreckt sind wie Hühner, hysterisch, panisch. Da gilt sie ganz schnell als Fremdkörper, der hier quasi Unruhe reinbringt, der nicht, und das ist ja das Schlimmste, der nicht genug Angst hat. Weil wenn jemand nicht genug Angst hat, dann ist er ja fahrlässig vielleicht. Ja. Und das hat sie jetzt auch ein Jahr lang ganz gut durchgehalten. Und
auch ja, Angst ist der neue Mut sozusagen.
Ja, genau. Und es war, also das, da habe ich gedacht, ja, sie hat ja eigentlich recht. Und wir haben das nicht so viel anders. Und ich arbeite ja auch noch nebenbei. Und da ist es schon so, dass ich da auch sehr kritisch bin. Und meine Kolleginnen sind es vor allem, sind da ein bisschen differenzierter als vielleicht die Kollegin meiner besseren Hälfte. Aber es ist schon nicht immer einfach. Und das dann trotzdem standhaft durchzustehen. Nein, da muss ich sagen, das macht mich schon ein bisschen stolz. Und ja, sicherlich bin ich ein Querdenker. Ich bin jetzt nicht der Ansicht, dass wir hier von einem gemachten Virus sprechen müssen oder irgend so ein Unsinn, ja. Das halte ich wirklich für Unsinn. Aber dass ich nicht einverstanden bin mit dieser Politik, dass ich glaube, dass man die Pandemie grundsätzlich aufbläht, um gewisse Machtszenarien auszuspielen. Ja, Entschuldigung, was hat das mit Verschwörungstheorie zu tun? Was haben wir denn noch vor einem Jahr? Vor einem Jahr haben wir sicherlich noch über diese ganzen Impfgegner gelacht und haben sie für Idioten gehalten. Jetzt wissen wir, dass ab 1.6. ein Impfausweis in ganz Europa gültig sein soll. Also die schlimmsten Fantasie dieser angeblichen Verschwörungstheoretiker. Jetzt haben wir sie.
Ja, also das finde ich sowieso bemerkenswert und das finde ich auch bemerkenswert an der Herangehensweise, letztlich die politischen Entscheidungen so zu akzeptieren, wie sie sind und, was ich eigentlich noch problematischer finde, die politischen Aussagen so zu glauben, wie sie formuliert werden. Also ich glaube, es war ja um den März rum tatsächlich so irgendwie um die Zeit rum, als es dann, glaube ich, von der Bundesregierung irgendwie ein Facebook-Posting gab, von wegen im Netz kursieren Gerüchte, dass wir das Leben massiv einschränken wollen. Das ist gelogen oder das ist nicht die Wahrheit. Ja. Ich glaube, zwei Tage später war es dann soweit. Wir haben über die Impfpflicht schon relativ früh gesprochen, als es noch nicht mal einen Impfstoff gab. Und auch da hieß es dann ja von vornherein, also Impfpflicht, um Gottes Willen, das widerspricht ja allem, was uns hoch und heilig ist irgendwie. Also es geht ja gar nicht. Und dann setzt eine Merkel sich in ARD oder ZDF-Studio und sagt in einem Interview, ja gut, also wenn dann vielleicht nicht jeder sich impfen lassen möchte, es gibt ja keine Impfpflicht, kein Impfzwang, dann müsste man vielleicht doch damit klarkommen, dass man dann eben nicht alles mitmachen kann. Also oder diese ganzen Geschichten mit den Grundrechtsaussetzungen. Also mittlerweile ist es ja kaum noch möglich, in irgendeiner Form sich zu Demonstrationszwecken zu treffen, weil im Zweifel immer das Ganze pandemisch begründet wird und dann eben kurzerhand abgesagt oder dann eben beendet wird, wenn es soweit gekommen ist. In Berlin ist jetzt an Pfingsten, glaube ich, wieder was geplant. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich da hinfahre. Frag mich dann aber auf der anderen Seite schon, ja, kriege ich überhaupt ein Zimmer oder heißt es dann, ja, ich komme irgendwie nicht aus Berlin und was will ich ausgerechnet an diesem Tag da? Ich habe mit Leuten gesprochen, die solche Dinge erlebt haben, nicht in Berlin, sondern ich glaube in Kassel war vor kurzem auch was oder Düsseldorf, weiß ich nicht genau, jedenfalls war es da ganz schwierig, überhaupt ein Hotelbettzimmer zu bekommen. Die Verfolgung von Rotlern, kreisende, niedrig fliegende Hubschrauber über Eisflächen, wo Kinder drauf spielen. Also ich könnte jetzt noch weitermachen, wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so. Und wenn man sich das mal alles vor Augen hält und dann immer noch sagt, die Politik agiert vernünftig, angemessen, verhältnismäßig und im Sinne der Bevölkerung. Wenn man dann immer noch zu diesem Schluss kommen kann, das lässt mich komplett ratlos zurück. Das verstehe ich nicht, weil ich meine, wir haben es jetzt mit seit einem Jahr mit einer politischen Rhetorik aus Berlin und den Büros der Ministerpräsidenten zu tun, die immer auf das Gleiche hinausläuft: Panik schüren, Inzidenzwerte, die für sich genommen, isoliert betrachtet, komplett bedeutungslos sind. Maßnahmen, weitere Verschärfungen, hier ein Lockdown, da noch ein Lockdown, dann dazwischen turnt dann Lauterbach noch zwischen Talkshow und Talkshow hin und her und erzählt auch nochmal, dass alles irgendwie ganz, ganz schrecklich ist. Wir erleben auf der anderen Seite gleichzeitig, dass seit einem Jahr sich nichts, aber wirklich gar nichts wirklich zum Positiven verändert hat. Dieses ganze Impfdrama kommt jetzt noch erschwerend hinzu und die Politik macht es so, wie sie das schon seit Jahrzehnten macht, wenn es Missstände zu beklagen gibt, Privatisierung des Rentenmarktes, Privatisierung, was weiß ich nicht, wie vieler unterschiedlicher Lebensbereiche, Altersarmut, niedrige Löhne und die Politik sitzt immer da und oh Gott, scheiße, wie konnte das passieren, verdammt nochmal. Und genau so agiert sie jetzt in dieser Corona-Krise, obwohl sie letztlich alles, aber wirklich zu nahezu 100% zu verantworten hat, was schiefgelaufen ist.
Ich habe neulich mir YouTube ausgeworfen, als Empfehlung eine Landsendung mit diesen Maßen, mit diesem, na, wie heißt der mit Vornamen?
Hans-Georg, glaube ich, ne?
Hans-Georg Maaßen, genau. Das ist eine Sendung, die schon vor Corona lief, relativ kurz vor Corona. Und ich habe kurz reingeguckt und man muss ja sagen, in manchen Punkten hat er ja recht. Ja? Und er sagt, die Politik hat ein Riesenproblem in unserem Land. Sie ist Realitätsverweigerin.
Ja, Moment, bevor du jetzt weitersprichst, das ist schon problematisch, das weißt du, ne?
Das weiß ich.
Wenn du sagst, dass er teilweise recht hat, dann bist du schon angreifbar. Aber das nur als Einwurf.
Das weiß ich. Ich möchte es dennoch sagen, weil ich mir in diesem Jahr durchaus auferlegt habe, dass ich nicht mehr aus politischer Korrektheit zurückstehen werde. Das habe ich sicherlich früher gemacht. Ich habe auch für eine Zeitung geschrieben. Ich nenne jetzt absichtlich keinen Namen, weil ich hier keinen Dreck werfen will. Die Leute, die mich kennen, die wissen, welche das war. Ich habe regelmäßig für die geschrieben und habe schon oft das Gefühl gehabt, dass ich mich aufgrund politischer Korrektheit zurückhalten muss. Ob ich recht habe, dass ich es hätte müssen oder ob das so ein selbst auferlegtes Problem von mir war, weiß ich nicht. Das wird mir nie wieder passieren. Nie wieder. Das hat mir dieses Jahr gelehrt. Das ist meine Erkenntnis daraus. Links, ja, rechts, geht, ja. Uninteressant. Uninteressant, wirklich für mich. Es gibt Dinge, die sind, wie sie sind. Und Maaßen hat recht gehabt. Natürlich bezog er seinerzeit auf die Flüchtlingspolitik. Darauf, dass man Leute ins Land geholt hat, dass man gesagt hat, wir packen das schon, dass man überhaupt nicht weiß, was das bedeutet, Millionen Menschen zu integrieren mit Arbeitsplätzen, mit Sprache. Und brauche ich ja jetzt nicht erläutern. Aber das Problem erleben wir in der Corona-Krise maßgeblich. Teststrategie jetzt neulich. Lass mich das noch ausführen. Ja. Teststrategie neulich. Da hieß es dann, überall wird getestet. Wer soll denn das leisten? Testzentren, wer soll denn da arbeiten? Die Pflegekräfte, die in ihrem Beruf ohnehin schon ausgepumpt sind, sollen die dann nach der Schicht nochmal kurz zum Testszenario fahren? Die Apotheken, die nicht wissen, wie sie stemmen sollen? Kürzlich las ich erst, das Deutsche Rote Kreuz empfiehlt, Pflegehelfer auszubilden. Ja, verdammt nochmal, wir haben doch gar nicht genug Pflegekräfte, die einen richtigen Pflegeberuf erlernen wollen, weil die Arbeitsbedingungen so miserabel bis beschissen sind. Und jetzt wollen wir noch Pflegehelfer ausbilden. Woher sollen denn die kommen? Wer soll denn das sein? Ja, das ist Realitätsverweigerung schlimmster Sorte, was hier in Deutschland stattfindet, von Wirtschaft, Politik, Medien und Verbänden. Diese Menschen leben in irgendeinem Elfenbeinturm, der nichts mit der Realität zu tun hat.
Ja, das trifft es gut. Also ich denke, das Grundproblem hast du auch ganz, ganz gut beschrieben, als du eben den Maaßen zitiert hast. Das Grundproblem ist, glaube ich, unserer politischen Entscheidungsträger ist tatsächlich das, dass sie nicht bereit sind, Problemstellungen realistisch zu bewerten. Sondern es wird ein Problem geschildert. Kennen wir jetzt mal, wir können auch über die Flüchtlingspolitik sprechen, aber kehren wir jetzt mal ruhig zu Corona zurück.
Heute ist Feiertag, Corona-Feiertag.
Ja, Corona-Feiertag, genau, heute ist Corona an erster Stelle. Es wird also ein Problem beschrieben.
Wie nennt man das eigentlich? Corona-Himmelfahrt?
Corona-Jahrestag, ich weiß es nicht. Okay. Ja, nennen wir es.
Das lassen wir uns noch was einfallen.
Ja, genau, weiß ich jetzt auch nicht. Also es wird also ein Problem durchaus. Hallo, was machst du denn da?
Entschuldigung, mein Handy wäre fast. Entschuldigung.
Ja. Es wird also ein Problem beschrieben, dann wird kundgetan, dass es dafür eine Lösung gibt, ohne sich auch nur ansatzweise Gedanken darüber zu machen, wie diese Lösung denn praktisch aussehen kann. Dieses, jetzt doch noch mal ganz kurz zurück zur Flüchtlingsproblematik, dieses wir schaffen das von Merkel, das ist für mich sowas von bezeichnend, das ist auch nichts anderes als ein ab Anfang April wird zurückgeschossen, hätte ich fast gesagt. Ab Anfang April wird jetzt getestet und Schnelltests, ja, und so weiter, was ein Spahn raushaut, ohne sich offensichtlich, man kann es sich ja anders gar nicht erklären, weil ich unterstelle ihm nicht, dass er jetzt genau weiß, das kriegen wir eh nicht gebacken und ich hau's jetzt trotzdem mal raus. Der glaubt das wahrscheinlich sogar in dem Moment. Und dann sagt er halt, ab April geht's los, Schnelltests für alle, wunderbar, schön, schön. Und dann stellen halt Designen und er selbst dann irgendwann mehr oder weniger konsterniert, überrascht und ernüchtert fest, scheiße, das kriegen wir ja gar nicht gebacken, das Ganze. Das geht ja organisatorisch gar nicht.
Natürlich mache ich der Politik einen Vorwurf, was das betrifft, diese Realitätsferne. Aber es hat auch massiv was mit den Menschen zu tun. Ich erinnere mich, als ich ein junger Mann war, ich habe ja seinerzeit Schlosser gelernt und habe auch eine Zeit lang als Schlosser gearbeitet. Also ich bin ja ein Mensch, der aus der arbeitenden Bevölkerung kommt.
Ja, Proll, ne?
Im Proll, natürlich. Und ich mache es auch meinem Vater heute noch. Also er ist schon lang tot, aber ich mache es ihm immer noch zum Vorwurf, dass er mich nicht mit einem Vermögen sozusagen ausgestattet hat.
Ja, aber ich habe Werkzeugmacher früher mal gelernt. Also
das hast auch mal was Richtiges gearbeitet.
Ja, ich habe das nicht zu Ende gemacht. Die U-Stähle ging mir auf die Nerven irgendwann. Aber
naja, gut. Aber da habe ich es erlebt. Wir wurden dann aufgekauft von einem Schweizer Konzern. Und als sich dann der Chef dieses Konzerns ankündigte, da wurde man ganz emsig in der Werkshalle. Ja, das war natürlich du kannst dir ja vorstellen, Werkshalle, da ist es dampfig, dreckig, nicht schön, ja. Da wurde dann gekehrt und sauber gemacht und geputzt und so. Das wurde das ganze Jahr nicht gemacht. Ja, so kam der dahin und dachte sich wahrscheinlich, ach, das ist aber eigentlich ganz schön hier drin. Denen geht's aber gut. Und so ist es eigentlich immer. Ich erinnere mich weit vor Corona, Heil und Giffey waren bei Pflegekräften zu Gast, also im Krankenhaus, irgendwo im Krankenhaus in Deutschland. Kann mir einer erzählen, dass die in die richtige Situation reingeworfen wurden? Das glaube ich nicht. Eine Sekunde. Man hübscht die Szenarien auf, man stellt sich schön hin, man brieft die Leute vorher und sagt, das und das solltet ihr vielleicht vermeiden und so weiter. Und aus dieser vorgespielten Realität, Potemkinsche Dörfer sind's, leiten dann diese Entscheidungsträger, wenn sie es denn sind, quasi ihr Weltbild ab und ihren Handlungsrahmen ab.
Nee, das glaube ich nicht, Roberto.
Ich glaube schon auch.
Nein,
versteh mich nicht falsch. Ich will diese Leute gar nicht aus ihrer Verantwortung nehmen. Verdammt nochmal, jemand wie Spahn hat die Verantwortung und müsste auch hinter die Häuserfassaden dieses Potemkinschen Dorfes schauen. Tut er aber nicht.
Das meinte ich gar nicht. Also nein, ich meinte, dass man das insofern nicht vergleichen kann, als dass diese konstruierten PR-Aktionen, da weiß jeder, dass das Show ist. Also zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Mitarbeitern damals in deiner Schlosserei war irgendwie, aber wenn es jetzt um solche politischen Veranstaltungen geht, wo dann Presse kommt und alles schick gemacht wird und ja sowieso die meisten, es sei denn, du hast so eine rebellische männliche Pflegekraft, der plötzlich auf den Füßen steht, wie dieser, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber dieser junge Pfleger irgendwie, der ja wirklich großartig war, der ja auch komplett respektlos gewesen ist, im positivsten Sinne, wie man es nur schildern kann. Aber davon
weißt du, was das war? Im Grunde war es auch nur ein Querdenker.
Es war ein Querdenker, ja, genau. Und zwar auch da im besten aller Sinne, die man sich nur vorstellen kann. Ja. Aber Politiker wissen in diesen Situationen hundertprozentig und ganz genau, okay, das ist eine PR-Geschichte hier. Wer weiß, wie es hier vorher ausgesehen hat und wer weiß, wie es hier nachher aussieht. Aber das interessiert mich auch nicht. Wir haben jetzt hier unseren Interview- und Fototermin und kurz gehen die Kameras an und dann sind wir wieder weg. Das ist PR, das ist Alltag. Aber das, was ich meine, auch als ich eben Spahn oder eben auch Merkel zitiert habe mit diesem, wir schaffen das, oder ab Anfang April werden Schnelltests irgendwie flächendeckend durchgeführt. Das ist insofern eine andere Liga, als dass Ja, bei Merkel will ich mich da jetzt gar nicht festlegen irgendwie. Die ist abgrundtief kalkulierend. Also bei der will ich jetzt nicht sagen. Aber bei Spahn denke ich, der hat das wirklich geglaubt in dem Moment. Und das spricht eben auch für diese ja schon grenzenlose Inkompetenz dieser politischen Landschaft, mit der wir es zu tun haben, dass er sowas raushaut aus seinem Büro heraus, die Füße auf den Tisch womöglich und auch überhaupt gar nicht die Nähe zur Realität hat, um einzuschätzen, was das jetzt eigentlich personell, logistisch, organisatorisch und ich weiß nicht was noch alles, was das eigentlich für Konsequenzen hat, wenn man so eine Ankündigung macht. Mit der Impferei ist es noch ein bisschen komplexer, denke ich, weil da dann eben auch die Frage war, EU oder nicht EU und welches Land und so weiter und so fort. Aber auch da kann man sich ja zumindest darauf verständigen, dass die Bundesregierung komplett versagt hat. Es ging ja auf Twitter vor kurzem der Hashtag Staatsversagen durchs Netz und bei Lanz hat dann, ich glaube, Sascha Lobo, der da mit wem noch saß, mit Brinkhaus zusammen saß irgendwie, hat Sascha Lobo dann auch gesagt, ja klar ist das Staatsversagen irgendwie, also natürlich. Ja, ja. Und dann ging's los, Brinkhaus. Naja, also Staatsversagen, Sie sind doch nur auf Krawall gebürstet und man kann doch auch mal sagen, wenn was.
Querdenker.
Ja, man kann doch, Sie sind ja nur deswegen in die Sendung eingeladen worden. Da ist Lanz dann wieder an die Decke gegangen und meinte, nein, das machen wir hier nicht. Also es war köstlich. Auch wenn ich von Sascha Lobo nicht so wahnsinnig viel halte. Also da hatte er wirklich einen guten Tag. Aber davon abgesehen, natürlich.
Wobei, ich wollte nur ganz kurz einschieben. Staatsversagen gab's schon lange vorher.
Natürlich gab es das schon lange vorher.
Und es ist nichts Überraschendes. Das ist ganz logisch, dass es so kommt, wie es kommt, weil das kennen wir seit mindestens 20 Jahren, dass der Staat überall sich zurückzieht und eigentlich abgewirtschaftet hat.
Ja, aber das ist auch, das sehe ich auch wieder noch ein bisschen anders, denn auf der einen Seite hast du natürlich recht, auf der anderen Seite war dieses Zurückziehen des Staates, das war ja in der neoliberalen Agenda im Prinzip genau das, was geplant war. Also wir ziehen uns jetzt aus der Rente zurück, aus der Gesundheitsversorgung zurück und die öffentliche und so weiter und so fort. Das sind die bewusste Entscheidungen gewesen. Jetzt, aber in dieser Corona-Krise, hat der Staat ja an sich selbst zunächst mal den Anspruch gehabt, wir wollen das jetzt schaffen. Das glaube ich ganz bestimmt. Aber
sie haben nicht realisiert, dass sie schon verloren hatten. Dass sie sich selbst so zurückgenommen haben.
Sie haben, ja gut, das natürlich sowieso. Also die Ausgangsposition war schon mal problematisch durch die eigene Passivität der letzten 20, 30 Jahre. Aber hinzu kam eben eine, und da lege ich mich fest, eine unglaublich breitflächige Inkompetenz. Also tut mir leid. Und auch wenn jetzt Hörer sagen, ja, nee, das von wegen Inkompetenz, so kann man die da nicht entlassen und nicht rauslassen aus der Nummer, das war alles geplant oder die wissen schon, was sie tun. Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Und man muss sich eigentlich nur das letzte Jahr angucken und gucken, dass wirklich von Woche zu Woche, von Ministerpräsidentenkonferenz zu Ministerpräsidentenkonferenz Dinge beschlossen wurden, die entweder komplett effektlos waren oder die Sache sogar verschlimmert haben. Ich meine, man muss sich ja nur mal die Wirtschaft angucken, man muss sich die Psyche der Menschen angucken, man muss sich die pädagogische Entwicklung angucken, die soziologische Entwicklung und so weiter und so fort. Es ist alles noch viel, viel schlimmer geworden und trotzdem hat es ja zu keinem Zeitpunkt diesen Moment gegeben, wo dann vielleicht die da mal zusammenhocken und sagen, nee, ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Also das wäre ja etwas gewesen, was Menschen, die mit, ich sag mal, gesundem Menschenverstand ausgestattet sind, irgendwann mal denken müssen. Irgendwann, es gibt ja dieses Einstein, das keins gewesen sein soll, ist mir auch egal, wer das letztlich gesagt hat. Wahnsinn ist, immer den gleichen Fehler zu machen und darauf zu hoffen, dass man andere Ergebnisse erzielt. Ja. Und so kommt mir tatsächlich die Bundesregierung und die Ministerpräsidentenkonferenz vor. Und abgesehen von jetzt natürlich ganz extremer Einflussnahme durch die Pharma-Lobby und die Global Player im Wirtschaftsbereich, Amazon, Google und so weiter und aber eben auch Mercedes, BMW und Tesla und wie sie alle heißen, von den Punkten mal ganz abgesehen, die ja sowieso dafür sorgen, dass die Politik sowieso nur sehr, sehr eingeschränkt handeln kann, weil, wie du ja schon richtig gesagt hast, sie sich ja sowieso immer mehr Einflussnahme selbst beraubt haben oder die freiwillig abgegeben oder billig verkauft haben oder so. Abgesehen davon steht für mich immer noch in dieser Corona-Krise über all dem eine Inkompetenz, die ich in diesem Ausmaß nie und nimmer für möglich gehalten
habe. Ja, hatte. Tom, weißt du, aber wir wollten eigentlich hier schön unseren Jahrestag begehen. Den Corona-Jahrestag und jetzt kommen wir.
Ach so.
Ist eigentlich eine persönliche Angelegenheit und jetzt kommen wir auf die Ministerpräsidentenkonferenz und auf die Inkompetenz zu sprechen. Nee, ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich es nochmal persönlicher gestalten. Ich möchte eigentlich sagen, in diesem Jahr habe ich ehrlich gesagt auch meine politische Heimat verloren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ja mit den Linken schon lange ein bisschen gefremdelt. Ich habe vieles nicht verstanden. Das ist vorbei. Da habe ich gar kein Gefühl mehr, muss ich sagen. So, wie die sich zurückgezogen haben, das ist echt ernüchternd. Und insofern habe ich auch in gewissem Sinne meine Restzuversicht verloren, zu denken, dass gesellschaftliches Leben auch in schlechten, staatsversagenden Momenten noch irgendwie möglich ist, so wie es vor der Krise war, dass es hier und da noch Gemeinsinn gibt und so. Das habe ich völlig verloren. Ich glaube da nicht mehr daran. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was in diesem Jahr passiert ist, dass ich in dieser Beziehung überhaupt keine Zuversicht mehr habe und mir denke auch, also dass ich mir auch denke, dass es danach nicht eigentlich nicht besser werden kann. Das ist eigentlich traurig, wenn Corona vorbei ist und man weiß, eigentlich wird es trotzdem nicht besser.
Ja.
Das hat schon in diesem Jahr viel mit mir gemacht. Ja, ich weiß nicht. Fühlst du dich noch in irgendeiner Beziehung heimisch in diesem Land?
Ja, mit meiner Frau.
Ja, stimmt. Das tue ich mit meiner auch. Aber das Leben besteht aus mehr als nur der Frau.
Ja, also die politische Heimat, die habe ich grundsätzlich auch verloren. Also die bröckelte schon vor Corona, denn die Entwicklung speziell in der Linkspartei, der ich mich ja nicht zugehörig, ich bin ja kein Parteimitglied, das werde ich auch nicht, aber der ich mich ja zugewandt gefühlt habe, die Entwicklung, dieses ganze Wagenknecht-Bashing und so, also jetzt hat Fabio Di Masi auch noch gesagt, dass er irgendwie nicht mehr weitermacht, nicht mehr im Bundestag dann sitzen wird. Das sind für mich so die letzten Leute auch in der Linken, die wirklich, wo ich noch sagen kann, ja, also wenn politische Heimat, dann bitte lass uns zusammen irgendwo hinfahren. Also mit den paar Leuten kann ich mir das noch vorstellen. Und auch die spielen dann innerhalb der Partei keine Rolle mehr. Ich finde das Ganze noch für mich persönlich noch viel problematischer, weil ich zum Beispiel ich lese zum Beispiel jetzt im letzten halben Jahr häufig den Reitschuster. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder so ein Kontaktschuld-Ding irgendwie, wenn man jetzt nach irgendwelchen Zeitungen geht, wo irgendjemand mal gearbeitet hat oder so, darf man das eigentlich nicht machen.
Er hat für Fokus gearbeitet, das darf man dazu sagen. Seit 2015 tut er das nicht mehr, seitdem ist er freiberuflich.
Genau, ich meinte jetzt was anderes, aber ist auch egal.
Ach so, okay, Entschuldigung.
Ich meinte dich.
Ach so. Okay.
Das war jetzt aber zu subtil. Ja. Jedenfalls, den lese ich und denke so, ja, also wenn ich mich in der Corona-Krise jetzt kritisch informieren möchte, dann lese ich halt Reitschuster und vielleicht noch Fleischhauer und noch ein paar andere und höre mir Interviews mit Kubicki an, auch wenn der, nachdem sein Buch dann wahrscheinlich ganz gut verkauft wurde, irgendwie mehr oder weniger wieder untergetaucht ist. Aber gut, sei es drum, ist ja in Ordnung. Jedenfalls, man orientiert sich dann an Leuten, von denen man früher eigentlich eher die Finger gelassen hätte. Und mir ist natürlich auch klar, dass ein Boris Reitschuster zum Beispiel, wenn ich wahrscheinlich mit ihm über Russland sprechen würde oder so, wäre das fatal. Also wir würden nicht ansatzweise auf einen gemeinsamen Nenner kommen, vermute ich mal.
Ja, weißt du, wenn ich jetzt neuerdings ab
und zu... Das noch abschließend, das bringt mich nämlich in den Konflikt, dass ich auf der einen Seite, wenn ich zurückblicke, nicht mehr sehen kann, wo meine politische Heimat ist. Die Linke ist für mich tot, das muss ich einfach so sagen. Und auch die Positionierungen innerhalb der Krise haben für mich aktiv zum Sterben dieser Partei, innerlich natürlich und nur bildlich gesprochen, beigetragen. Das heißt, zurückgucken ist jetzt eher nicht so prickelnd. Wenn ich jetzt aber nach vorne gucke, wenn das Ganze mal irgendwann vorbei ist, und ich gehe davon aus, wenn das Ganze irgendwann mal vorbei, also es wird nicht vorbeigehen in dem Sinne, Wenn wir also irgendwann wieder in der Situation sind, dass zwar das Grundgesetz im Grunde genommen nicht mehr als ein Flatterwerk ist, das keinen mehr großartig interessiert, aber vielleicht wir dann irgendwann ohne Masken und Abstand wieder durch die Gegend wackeln können, mit allen Einschränkungen der Grundrechte und so weiter und so fort, dann werde ich mich wahrscheinlich an Reitschuster und Fleischhauer auch nicht mehr orientieren können, wenn die dann nämlich wieder anfangen, weil sie dann wieder freie Zeit und Energie haben, Russenbashing zu betreiben oder die Fortführung der Aktieneinführung für die gesetzliche Rente anzupreisen oder so, das traue ich denen nämlich ohne weiteres zu. Und das führt zu der Situation, ich habe im Prinzip, wenn ich zurückgucke, keine Heimat mehr und wenn ich nach vorne gucke, auch nicht. Und wenn ich mich in die Gegenwart stelle, ja, da ist dann noch ein bisschen was, aber das ist alles sehr fragil und das ist echt frustrierend.
Das stimmt. Also ich habe mich jetzt ertappt, dass ich gern mal den Bruder anschaue, der ja auch vor Corona schon immer sehr kritisch war mit dem Zeitgeist. Also, dass er eine Zeitgeistnutte ist, kann man bei Bruder tatsächlich überhaupt nicht sagen.
Nein, das stimmt.
Und ich ertappe mich dabei, wie ich mich kaputt lache, wie er provoziert. Subtil. Ich finde, der ist unglaublich freundlich, wenn er spricht und so. Das gefällt mir sehr gut. Und das ist eben, das gehört dazu, muss ich sagen, für mich. Ja, klar, der hat kritische Sachen. Ich sehe auch nicht alles so wie er. Aber ich werde mich, wie gesagt, nicht mehr nach diesem Jahr nicht mehr in irgendeine politische Korrektheit begeben, wo ich sage, Bruder ist für mich, der ist für mich eine Persona non grata. Nein, das ist er nicht. Ich finde, man muss einfach jetzt tatsächlich nach diesem Jahr feststellen, also ich sag's mal ganz salopp, in vielen Dingen gibt es für mich kein Rechts und Links mehr. Ja? Wirtschaftspolitisch gibt's das schon, aber wer spricht heute noch von Wirtschaftspolitik? Ja? Wirtschaft findet ja faktisch nicht mehr statt. Es wird ja subventioniert bis zum geht nicht mehr seit einem Jahr. Ja? Naja, also so oder so, das Jahr war sehr lehrreich und ich glaube, ich werde das Jahr 2021, diesen Übergang, werde ich sicherlich mein Leben lang, wie lang das immer auch dauern mag, nicht vergessen. Das war mit das lehrreichste Jahr meines Lebens.
Ja, lehrreich, da kann man natürlich jetzt durchaus auch was Positives rausziehen, weil dieser Vorwurf, spiel nicht mit Schmuddelkindern und Kontaktschuld und diese Geschichte, das sind natürlich Sachen, auf die reagiere ich auf der einen Seite schon immer ziemlich allergisch und sag mir, hey, habe ich keinen Bock drauf. Auf der anderen Seite habe ich mich in der Vergangenheit eben durchaus auch ertappt, bestimmte Formate oder bestimmte Leute oder so dann selbst schon in eine gewisse Schublade gesteckt zu haben und zu sagen, nee, also da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf, das will ich mir jetzt eigentlich nicht antun, das lese ich mir nicht durch oder höre ich mir nicht an oder so. Also muss ich zumindest auf mich bezogen selbstkritisch anmerken, also das hat es bei mir tatsächlich gegeben. Und wenn man aus der Krise etwas Positives ziehen möchte, dann kann man zumindest oder dann kann ich auf mich bezogen zumindest sagen, also dieses Schubladendenken, das habe ich in dieser Krise, ich glaube, nahezu 100% abgelegt, weil ich eigentlich nur noch auf der Suche bin nach Informationen und nach Blickwinkeln und Perspektiven, von denen ich denke, dass sie mich weiterbringen. Und ob die jetzt von links oder von rechts kommen oder von aus der Mitte oder von der FDP oder wenn es mal ein kluger Kopf ist, auch von der AfD. Achtung, Tom, Spoiler-Alarm, jetzt gibt's Stress, weil ich sowas gesagt habe. Nicht von dir, genau. Dann ist mir das inzwischen wirklich egal. Also es kommt mir inzwischen wirklich auf die Botschaft an, nicht auf den Botschafter. Und das wird sich sicherlich auch wieder ändern. Davon bin ich fest überzeugt. Aber im Moment ist es eigentlich etwas, an dem ich mich ganz gut orientieren kann und was mir auch hilft, mich so zu informieren, dass ich das halt, ja, man könnte fast im übertragenen Sinne sagen, dass ich da die Maske dann mal abnehme und die Scheuklappen dann auch gleich mit ablege und mich dann dementsprechend so informiere, wie ich denke, dass es jetzt gut für mich ist. Und das könnte man vielleicht als positiven Aspekt dieser ganzen Geschichte aufmachen, aber naja.
Ja, das war doch mal ein schönes Schlusswort für diesen Festtag.
Ja, ich habe ja dieses Buch gekauft mit gelungenen Schlussworten.
Ja, vielleicht sollten wir noch mal zum Abschluss anstoßen, denke ich doch, oder?
Oh ja, das ist eine gute Idee.
Ja. Du, ich meine, so jung kommen wir nicht mehr zusammen.
Auf keinen Fall, ja, würde ich sagen.
Ja. Ich würde sagen, auf ein weiteres Jahr, oder?
Auf ein weiteres Jahr. Prost.
Prost.
Und nochmal, genau. Roberto.
Ja.
Halt dich, bleib standhaft, bleib wacker.
Bleib Querdenker.
Bleib Querdenker auf jeden Fall. Und
unbequem und bitte nie panisch und hysterisch werden.
Genau. Und wir freuen uns natürlich auf die Kommentare unserer Hörer bzw. Zuschauer, je nachdem, wo sie es sehen oder hören. Und 22.03. Großer Tag. Mal gucken, was wir am 22.03.2022 so machen. Aber da wagen wir jetzt am besten mal keinen Ausblick.
Also ich würde vielleicht eine Petition starten, jetzt mal bald, dass wir den 22.03. zu einem Feiertag erheben.
Ja, genau, an dem wir dann der Corona-Opfer und dem dummen Zeug von Steinmeier gedenken können. Das kann man ja gleich in einem Abwasch machen eigentlich.
Das kann man machen und der 22.03., da sperren wir dann alles zu, weil ja Feiertag ist.
Richtig, richtig, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ja, nur Sonnenstudios, die lassen wir auf. Naja, Roberto, dir noch einen schönen Abend und bis bald. Wir sehen uns, hören uns, sprechen uns. Tschüss. Ciao.